Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Was ein rotes Seil mit Marketing und Sales-Automation zu tun hat, das erzählt uns heute Norbert Schuster. Norbert ist Vordenker für den Vertrieb und das Marketing der Zukunft. Er ist Berater und Umsetzungsunterstützer für die Themen der Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Und wir sprechen heute über Marketing-Sales-Automation in der Kommunikation, in der Kombination, aber auch Kommunikation natürlich, mit LinkedIn. Und natürlich da auch im Zusammenhang die Bedeutung von Video für den modernen Vertrieb. Grüß dich, Norbert. Schön, dass du heute erneut bei mir im Podcast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Florian. Froh, da zu sein.
Ja, erneut, weil ich glaube, das ist schon 2 Jahre her, dass du das letzte Mal und erste Mal bei mir im Podcast warst. Und wir sprechen heute über ein artverwandtes Thema, sage ich mal, wo wir damals schon drüber gesprochen haben, aber gehen natürlich in andere Details rein. Und ich habe eine kleine Überraschung für dich, nicht für meine Hörerinnen und Hörer, die kennen das ja schon, aber für dich, nämlich meine 3 Einstiegsfragen, die gab es damals noch nicht. Mhm. Bist du bereit?
Gerne.
Was sollst du auch anderes antworten? Nee, ich habe keinen Bock, ich gehe jetzt. Ich hab noch so für alle, die jetzt zuhören und zuschauen, ich gebe mein Bestes. Ich habe so leichte Anlaufschwierigkeiten noch, denn die letzten Tage war ich in Wetzlar bei der Firma Leica und nicht nur ich, sondern knapp 100 andere Bekloppte, wie es so schön intern heißt. Unter anderem auch Norbert. Ich möchte dich jetzt mit der Titulierung bekloppt jetzt nicht inkludieren, wenn du nicht möchtest, aber wer weiß. Und ja, ich merke jetzt witzigerweise am Tag nach dem Tag danach erst, wie fertig ich bin von den zwei Abenden und dem einen Tag. Es war sehr, sehr intensiv und großartig. Nichtsdestotrotz, wir starten mit meinen Einstiegsfragen. Frage Nummer 1. Gibt ja sicher noch einige Dinge, denke ich mal, hoffe ich mal, die du noch lernen möchtest. Und wenn du eines Tages weißt, mein Leben ist vorbei und du schaust zurück, was ist die eine Sache, wo du sagst, da bin ich echt happy, dass ich das noch gelernt habe?
Ja gut, ich sag mal, das ganze Thema KI natürlich, weil das uns alle betreffen wird, noch viel mehr, als es das heute schon tut. Und bei mir im Job natürlich ganz besonders. Also was kann KI im Vertrieb, was kann es im Marketing? Das wäre einfach nur doof, sich da nicht damit zu beschäftigen und es nicht noch viel mehr lernen zu wollen, als es jetzt schon der Fall ist.
Definitiv, da bin ich absolut bei dir. Das ist, ich habe vor ist ein gutes Jahr her einen Vortrag vom Stefan Heinrich gehört. Und sorry, Stefan, falls du es hörst, ich erzähle Unsinn, aber ich meine mich zu entsinnen, dass er gesagt hat, dass maximal 10% der Menschen in Deutschland sich überhaupt mit KI beschäftigen und davon, wenn es hochkommt, 1% halbwegs versteht, was da los ist. Das ist spannend, ne?
Ja. Und da haben wir ja die einfachen Sachen wie ChatGPT. Da glaube ich, ist die Verbreitung halt noch eine viel größere, aber was für uns, ich sag mal, im Profibereich halt auch spannend ist, ist das ganze Thema Analyse, Predictive, also Auswertungen machen können, Muster erkennen in Daten und so weiter. Und das ist halt noch ein bisschen weiter weg von der einfachen Nutzung, sag ich mal, wie generative KI.
Ich finde es ja schon spannend, das ganze Thema Agents. Ich habe das am Anfang ehrlich gesagt gar nicht geschnallt, so was das ist. So langsam verstehe ich es, aber ich merke schon, ich beschäftige mich nicht intensiv damit, aber hier und da lese ich ein paar Sachen dazu, merke schon, das ist schon wieder eine ganz andere Stufe. ChatGPT gerade im Alltag einzusetzen, ist ja nicht mehr so kompliziert, jetzt nach 2 Jahren ist es jetzt knapp. Ja. Aber Agents, das ist ein etwas dickeres Brett, das man da bohren darf. Ja, Frage Nummer 2. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, und zwar sowohl physisch als auch inhaltlich, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Also wenn einer sagt, keine Ahnung, du hast einen Wunsch frei bei einer guten Fee, wie würdest du sagen, so möchte ich arbeiten an dem Ort, wie sieht das aus?
Boah, wenn ich wirklich einen Wunsch frei hätte, dann hätte ich gerne eigentlich nicht nur einen Ort, sondern mehrere Orte. Ich liebe England über alles. Also ich hätte gerne irgendwo ein cooles Büro, ein cooles Office, irgendwo in Südengland am besten, Cornwall mit Blick aufs Meer. Aber dann gibt es natürlich auch die Monate, wo man sich da vielleicht nicht ganz so wohl fühlt. Da wäre es dann schon auch schön, im Warmen noch mal was zu haben, um mal so die äußeren Parameter zu definieren. Und dann natürlich irgendwo, ja, ich sag mal, ein Platz, wo man sich wohlfühlen kann und alle Möglichkeiten hat. Also wahrscheinlich wärst du da auch nicht unbeteiligt, weil ich bräuchte mit Sicherheit ein cooles Studio da, wo ich bin, um Inhalte aufzunehmen. Also da könnte man schon schön was gestalten, ja.
Sehr schön, sehr schön. Also ich kriege öfters Antworten, ja, eigentlich so viel muss ich nicht ändern. Aber es ist ja eine sehr individuelle Antwort. Und ich finde es immer spannend, wenn jemand dann doch den Kopf ein bisschen weiter aufmacht, weil es geht ja darum, wenn Geld keine Rolle spielt und nicht, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, wie ich jetzt beispielsweise meine jetzige Arbeit in meinem Unternehmen weiterführe. Und da bin ich bei dir, inhaltlich einfach weiterzugehen und wirklich es sich so angenehm wie möglich zu gestalten. So, last but not least, welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne noch begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen?
Ja, da gibt's ganz viele. Also Steve Jobs wäre wahrscheinlich super spannend gewesen, auch wenn er, glaube ich, was man so gerüchteweise hört, in der Zusammenarbeit nicht unbedingt einfach war. So war er aber doch ein genialer Kopf und sich mit so jemandem mal austauschen, hätte man sich mit ihm mal austauschen können, mal so seine versuchen können, seine Denkstränge irgendwie zu erfassen, das wäre bestimmt sehr, sehr spannend gewesen.
Kann ich auch nachvollziehen. Also die Antwort kommt häufig, klar. Ich meine, das ist genauso wie Elon Musk ist natürlich auch jetzt aktuell jemand, wo viele sagen, okay, ich kann mit dem Menschen nichts anfangen, vielleicht auch gerade politisch betrachtet, aber was er geleistet hat, ist schon interessant. Kann ich bei Steve Jobs genauso. Also wahrscheinlich auch, weil er so herausragend mit seinen Ideen war und so viel verändert hat, ist er natürlich ein gern gesehener Wunschkandidat. Norbert, Thema Sales Marketing Automation und Red Rope. Ich hätte ja schon mal eben kurz gefragt, was ist denn das eigentlich? Also klar, habe ich so mitbekommen. Ich kriege auch mit, dass immer mehr Leute aus meiner Bubble, aus meinem Netzwerk davon erzählen. Und ihr kooperiert ja auch mit einigen in unserem gemeinsamen Netzwerk. Aber jetzt mal für mich und natürlich auch für die Zuhörer genau erklärt, was ist Red Rope?
Ja, also Red Rope ist die Kombination zweier Methoden eigentlich. Also es gibt einmal den Michael, mit dem du ja auch noch einen Call machst, von daher gehe ich da gar nicht so aktiv darauf ein. Das macht er, kann er viel, viel besser über sich selbst. Aber der Michael ist eben einer von wenigen Menschen in Europa, die von LinkedIn eine Zertifizierung haben, um bestimmte Daten analysieren zu können. Das heißt, Michael kann eine ganz, ganz tiefe Verhaltensanalyse machen und kann eben viele Fragen beantworten, zu denen man sonst nur im Nebel stochert. Also ist meine Zielkunden, sind die überhaupt auf LinkedIn? Wie aktiv sind die in LinkedIn? Wo sind sie in LinkedIn aktiv? Was tun sie? Wie tun sie es? Also er kann da eine ganz, ganz tiefe Verhaltensanalyse eben machen, die unheimlich viel Aufschluss darüber gibt, wie sollte ich mein Vorgehen, meinen Content, meine Ansprache, meine Prozesse, mein Zeitplanung, wie sollte ich das optimal aufbauen? Und das kann der Michael aber dann besonders gut, wenn er von mir eine Analyse über die Persona bekommt, also über die Buyer-Persona, wenn wir über Vertrieb und Marketing reden, oder über die Applicant-Persona, wenn wir über Recruiting reden. Und ich mache da ja ich kämpfe immer so ein bisschen mit dem Begriff, weil dieses Thema Buyer-Persona ist leider negativ besetzt, weil es zu viel Bullshit-Bingo da draußen gibt. Also viele Personas findest du, da steht halt drin, Klaus ist 32, hat einen Dackel, fährt einen Passat, spielt Tennis und von mir aus noch, wie viel Rotwein er wann wo wie trinkt. Das ist natürlich Schrott, damit können wir nichts anfangen. Und ich gehe halt ganz, ganz viel, viel tiefer da rein. Ich habe mittlerweile 6 DIN A1-Poster und 3 Kartensets mit jeweils 80 Karten wo wir wirklich ein ganz, ganz tiefes Profil der potenziellen Kunden oder potenziellen Bewerber erstellen und dabei eben unter anderem halt auch die Parameter beantworten, die Michael benötigt, um diese Verhaltensanalyse in LinkedIn zu machen. Und das ist für mich eine geniale Kombi, weil wenn wir unsere beiden Sachen zusammenwerfen, wir halt Kunden unheimlich viel Nutzen bieten können. Und das ist so auch ein bisschen die Grundlage für das Konzept und für den Namen eben.
Sorry, wie seid ihr dann auf den Namen gekommen? Beschreibt das die rote Linie, an der entlang der Prozess läuft, oder wie kam der Name zustande?
Also wir haben nach einem Namen gesucht. Wir hatten erst einen anderen Namen und haben uns immer überlegt, boah, das ist jetzt schon, wenn ich die Möglichkeit habe, in drei Sätzen das zu erklären, ist es schon nicht einfach. Und ich glaube auch für die Hörer, jetzt nur mit meinen Worten, ist es auch noch nicht ganz so einfach. So ganz, so richtig kommt es erst drüber, wenn man es sieht. Und wie findet man jetzt einen Namen dafür? Und ich weiß es noch wie heute. Ich saß Anfang letzten Jahres in Wien bei einer Ausbildung zum Zukunftsmanager und habe mit Michael vorher telefoniert und hey, wir brauchen noch einen anderen Namen. Und ich saß in diesem Format. Wir haben viel über Zukunft gesprochen, nachgedacht und parallel lief es bei mir im Kopf so ab, was wäre denn ein guter Name? Und habe dann überlegt, was sagen denn die Leute, die uns kennengelernt haben? Was haben die bisher über uns gesagt? Und was mir dann immer wieder in den Kopf kam, Mensch, Norbert, mit euch habe ich endlich einen roten Faden. Ich habe endlich einen Weg, ich habe endlich eine Struktur, wie ich im Vertrieb und Marketing vorgehen kann. Und dann war dieses Thema Red Band auf dem Tisch. Nee, Band, Faden, nee, also es ist viel, wir machen viel mehr als nur einen Faden. Das ist eigentlich viel dicker, was als Ergebnis rauskommt. Naja, und da hat sich eben das Thema Seil, also Rope, angeboten. Und so ist Red Rope entstanden, weil es unseren Kunden einen roten Faden gibt, eine Struktur, ein Framework. Und wir im Prinzip auch einen Faden abbilden mit der Struktur von Red Rope. Also Michael und ich, wir fangen an und erklären erstmal, was für viele C-Levels unheimlich wichtig ist. Was kann ich denn überhaupt dort tun? Welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt in LinkedIn und habe ich mit Marketing Automation, mit Sales Automation? Was geht da überhaupt? Welcher Hebel ist da? Dann folgt eben meine Persona-Analyse, dann folgt mich als Verhaltensanalyse, dann arbeiten wir an, wir erzeugen Content, wir gehen in Content-Ideenplanung, wir gehen in Content-Redaktionsplanung, dann kommt Michael und hilft eben auch bei dem Thema Umsetzung, Profilaufbau, Vorgehen, Posting-Strategie, Kommentarstrategie. Dann komme ich wieder, wenn wir jetzt damit einen, wir nennen das LQL, also eine LinkedIn Qualified Lead erzeugt haben. Wie geht es dann weiter? Weil letztendlich, wir können alle von Impressions und Klicks nicht leben, sondern von Umsatz. Und dann komme ich eben wieder mit dieser Ebene, wie kommt jetzt diese LQL in den Vertrieb, in das CRM-System, wie arbeiten wir dort im CRM, im Vertrieb weiter, um eben wirklich einen Umsatz zu generieren und dann sogar wieder zurück, wie machen wir dann noch ein Cross-Selling oder ein Upselling oder ein Repeat-Selling?
Hast du direkt schon mal zwei meiner Fragen beantwortet, die ich dir stellen wollte, nämlich wer ist eure Zielgruppe, wobei da hätte ich noch zwei Fragen dazu. Ja. Und wie sieht die Zusammenarbeit aus? Bei der Zielgruppe, wenn ich es richtig verstanden habe, reden wir da wahrscheinlich von gehobenem Mittelstand oder Mittelstand, gehobener Mittelstand und Konzern, oder ist es auch für kleinere Unternehmen? Also sinnvoll ist mit Sicherheit, nur ist die Frage, ob die in der Lage sind, diesen Prozess zu bedienen.
Ja, genau. Es kommt immer auch ein bisschen auf die Teamgröße an. Und wenn du halt in einer zu kleinen Organisation bist, dann wird es halt schwierig, Content zu erzeugen und wirklich auch dann konzentriert an diesen Themen dran zu bleiben und zu arbeiten. Von daher, ich sag mal so, wir haben Einzelpersonen, denen wir helfen, weil wir auch so Themen machen wie Personal Branding, natürlich mit den Mitteln, die ich eben beschrieben habe. Aber der größte Hebel ist natürlich bei größeren Organisationen da. Auch größere Vertriebsorganisationen, die wir dann eben im laufenden Betrieb unterstützen und coachen. Oder eben auch beim Aufbau von Corporate Ambassadors, weil wir da natürlich mit dieser Methode auch helfen können. Weil so, wir haben uns ja jetzt in der Bubble gerade wieder bewegt am Sonntag und Montag. Und mir fehlt bei Corporate Ambassador Programm, fehlt mir oft das Fleisch am Knochen. Also ich sage immer, da ist viel Gänseblümchen-Inhalt. Wir sind toll und hurra und schönes Wetter und bla bla bla. Aber oftmals fehlt halt einfach die inhaltliche Tiefe. Und da können wir halt mit Red Rope auch eben helfen, in diese Tiefe zu kommen und dann eben auch Corporate Ambassadors dabei unterstützen.
Ja, es ist gut, ich meine, das ist ja eh noch ein völlig neues Thema in Deutschland. Corporate Influencer, Corporate Ambassadors. Und es ist immer wieder lustig, wenn ich mit Leuten aus meinem privaten Umfeld spreche, die in Unternehmen arbeiten und ihnen das erzähle. Die meisten haben die Vorstellung, ja, das ist so ein Unsinn wie auf Instagram. Also das braucht man nicht. Bei uns in der Firma brauchen wir nicht irgendeinen, der irgendwelche lustigen Tanzvideos macht und so ein Quatsch. Das ist doch unseriös. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wo sich die Corporate Influencing Branche oder Bubble von lösen möchte oder auch sollte. Es gibt ja durchaus Unternehmen, gibt ja durchaus Unternehmen, die das bedienen, aber es stößt halt dann, obwohl es dann vielleicht hohe Aufrufzahlen gibt, stößt es letzten Endes doch negativ auf.
Ja, ich bin immer ein Freund von einer 80-20-Teilung und du darfst gerne 20% tanzen und Flitter und Einhorn und, aber mindestens 80% müssen dann eben halt auch Fleisch am Knochen sein. Für welche Firma stehe ich? Für wen will ich wirklich der Ambassador sein oder für welches Thema will ich der Sortleader sein? Und dann muss ich das eben halt auch thematisch bespielen und über das Tanzen hinaus dann eben noch ein bisschen mehr Tiefe geben.
Und die Tiefe, die gibt natürlich, wie überhaupt alle Informationen, der Content. Meine Frage logischerweise ist, wie siehst du den Anteil von Video und in welchen Bereichen würdest du oder setzt ihr da oder empfehlt ihr da, Video einzusetzen?
Ach, es gibt eigentlich kaum einen Bereich, wo wir kein Video empfehlen, weil wir waren ja jetzt bei Leica, die sich selbst auch als Love Brand bezeichnen, was ich nur voll und ganz unterstützen kann. Und absolut. Wenn du, also das, was wir da so erlebt haben, das war schon cool. Also das ist ein Unternehmen, da, wenn ich nochmal irgendwo arbeiten wollen würde, angestellt, das könnte ich mir bei so einem Unternehmen gut vorstellen. Und dann kommst du um Video nicht drum rum, weil du dann einfach diese Love und den Brand mit Video einfach ideal verbreiten und unterstützen kannst. Du kannst Emotionen transportieren, du kannst das Ganze außenrum transportieren, da gibt's gar keine Diskussion. Wo da eine Diskussion aufkommen könnte, das ist, wenn Unternehmen sagen, ja, sorry, aber so tolle Sachen wie Kameras oder Rechner haben wir nicht. Wir haben hier ganz knallharte B2B und keine Ahnung, Sensorik oder Antriebe oder irgendwie sowas. Aber auch da ist Video, finde ich, unschlagbar. Nicht ausschließlich, aber ne, um komplexe Inhalte rüberzubringen, ist Video auch unschlagbar und das eben in einer guten Content-Strategie in Kombination mit anderen Formaten, wie eben einem vielleicht ein bisschen trockeneren White Paper oder einer Application Note oder einer Checkliste. Aber ich habe jetzt auch gerade einen Kunden, die machen Zerspannungstechnik, also jetzt auch nicht unbedingt fancy, aber die arbeiten mit einem Comic, um ihre komplexen Inhalte rüberzubringen. Also ich sehe in eigentlich so gut wie allen Bereichen sehe ich Video als sehr, sehr spannendes Format an.
Und jetzt die ganz böse Frage, was sagen die Unternehmen? Wie nehmen sie es an? Wie setzen sie es um?
Ach, das ist unterschiedlich. Also wenn wir wirklich über Comic reden, da habe ich jetzt, weil Comic ist für mich so ein Format, das ich gerne empfehle und einsetze. In der Kombi zum Beispiel ein Tag im Leben eines. Also wenn wir über Bayer-Persona reden, wenn wir über Wunschkunden reden, zu sagen, wir packen in die Tagesbeschreibung eines, you name it, Engineers, Konstrukteurs, HR-Frau, was auch immer, wir packen alle Schmerzen und Ziele, die wir analysiert und erarbeitet haben, in den Tagesablauf eines Comics oder eben eines Videos. Dann hast du oftmals Widerstände, weil manche Menschen sagen, boah, wie unseriös, das können wir doch nicht machen, das ist doch Spielerei. Aber mindestens die andere Hälfte sagt, ja, aber endlich mal was Neues. Weil trocken machen alle.
Das ist es.
Dann lieber mal sowas machen, die Aufmerksamkeit bekommen. Und in der Regel geben die Zahlen einem recht. Also wir haben ein Comic-Format benutzt bei einem Kunden von mir, Maschinenbau. Und wir haben eine Conversion Rate von über 60% generiert. Da muss man immer diskutieren, finde ich. Das Format funktioniert. Und ideal ist es eben, die Formate, wie gesagt, zu kombinieren, zu sagen, okay, und nach dem vielleicht witzigen, bisschen aufmerksamkeitsgenerierenden Comic kommt dann eben danach vielleicht ein White Paper oder eine Checkliste. Also in der Kombination liegt die Stärke, aber man muss da schon wirklich oft Überzeugungsarbeit leisten. Und ich sage immer, wichtig ist, jedes Content-Format, wie jeder Touchpoint, hat eine Aufgabe und hat ein Ziel. Und wenn ich so einem Video eine Aufgabe geben kann, ein Ziel geben kann, dann kann ich eben halt auch wunderbar messen, wie das Ziel erreicht wird. Und wie gesagt, in der Regel sind dann die Ergebnisse, die Zielerreichung spricht dann eben für solche Formate.
Mhm. Ja, ich denke auch gerade, wenn es darum geht, ein Unternehmen also für Mitarbeitende zu präsentieren, sind solche Formate insbesondere auch nochmal Video-besonders sehr spannend. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, schon lange her, 20, 25 Jahre, als ich im Studium fertig war und mich so ein bisschen informiert habe, wo könnte ich arbeiten. Also hat nicht lange gedauert, dann war klar, ich mache mich selbstständig. Mhm. Und mir so Unternehmen angeschaut habe aus meiner damaligen Kernbranche, aus der Audioindustrie. Ganz ehrlich, bei ganz vielen habe ich mich damals mit Anfang 20 noch nicht mal getraut, mich zu bewerben oder anzurufen, weil ich dachte, ey, das ist so ein Riesenladen. Das ist so ein Riesenschuppen. Du als frischer Absolvent, die brauchen jemanden mit Erfahrung. Und mir ist es immer wieder aufgefallen, wir haben ja viele Jahre auch für große Mittelständler und Konzerne gearbeitet. Ist aber allerdings auch schon 10 Jahre her. Als wir angefangen haben, schon länger 10 Jahre her. Und damals war immer noch so vorherrschend, auch gerade was Videokommunikation betraf, dieses Fassadendenken. Also wir, große Firma, wir müssen uns nach außen größer, think big, ne? Also wir müssen uns größer präsentieren und sonst was unnahbar machen, unsere Professionalität nach vorne schieben. Ja, aber damit identifiziert man sich natürlich als Kunde und insbesondere als Arbeitnehmer nicht so sehr, als wenn man hinter die Fassaden guckt und feststellt, sind ja auch nur Menschen. Also das fand ich jetzt bei Leica auch großartig. Damit angefangen, wie das gesamte Programm war, bis hin zu, das war jetzt nicht im Videoformat, aber einfach von der Idee, dass die Verantwortlichen nicht wie angekündigt am Abend selber bis 10 Uhr da waren, sondern einfach, ich glaube, bis 11:30 oder so. Kann man jetzt sagen, ja, ist ja auch ihre Verantwortung. Ich habe es auch schon anders erlebt, dass solche Veranstaltungen 9:45 vorbei waren und die Verantwortlichen waren weg. Das heißt, das Unternehmen und die Mitarbeiter waren so begeistert von ihrer Arbeit, das hast du ja auch erlebt, dass sie freiwillig in ihrer Freizeit länger geblieben sind, wo sie auch das Unternehmen repräsentieren und Einblicke gewährt haben, die du sonst nicht hast. Und wenn man das dann noch mit einem Format wie Video zusammenbringt, dann hat man, glaube ich, vielen, vielen Unternehmen in Deutschland doch einiges voraus.
Ja, und die Kunst ist jetzt wirklich, ich sage immer, wie soll ich jemand erklären, wie Motorradfahren ist? Wenn du noch nie Motorrad gefahren bist, ich kann dir das nicht erklären. Du musst selber einmal gefahren sein. Und so ist es eben auch mit so einem Event. Wir können darüber jetzt reden. Klar, logisch. Da springt hoffentlich auch Begeisterung über. Aber du musst eigentlich dabei gewesen sein, um es wirklich zu erfassen. Und das ist die beste Methode, dabei gewesen zu sein. Die zweitbeste Methode ist, ein Video davon zu sehen. Mhm. Weil ein Video am meisten davon überträgt und mitnimmt. Und was du eben, ich hatte auch das Wort im Kopf, das du eben genannt hast. Du hast es negativ beschrieben, dieses Unnahbarsein, was viele Unternehmen aufbauen. Und für mich ist Video, macht Unternehmen, Menschen und Inhalte nahbar. Es gibt einen anderen Zugang, einen anderen Weg, um an Menschen ranzukommen, an Firmen ranzukommen und an Themen ranzukommen.
Mhm. Großes Thema und davor haben viele Angst. Und das ist echt so die Sache, wo es Mutigmacher braucht und auch Leute im Unternehmen, die sagen, ich mache es trotzdem, weil eine Frage, die ich persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, häufig in dem Kontext gestellt bekomme. Also wenn wir jetzt im ersten Kontakt mit jemandem darüber sprechen, der uns kontaktiert und sagt, wir wollen ein Video bei uns einsetzen und erzähle ich von den Bereichen, wo man es nutzen kann, bis hin zu Corporate Influencing natürlich auch. Wie schaffen Sie es eigentlich, dass die Leute vor die Kamera gehen? Und wie schaffen Sie es eigentlich, dass wir als Unternehmen uns da nicht irgendwie lächerlich machen und sondern uns so präsentieren, wie wir wollen? Naja, ist die Frage, was heißt so präsentieren, wie wir wollen? Wenn man nach den Kommunikationsrichtlinien geht, wird sich nichts ändern. Das habe ich auch immer wieder. Das war auch ein Thema mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern jetzt am Montag. Gerade solche, die von größeren Unternehmen und Konzernen kamen, die sagen, okay, unser Vorteil ist, wir haben jemanden, der quasi ein Schutzschild vor uns hält, vor der Unternehmenskommunikation abstimmt, dass wir machen dürfen, was wir im Rahmen der Leitplanken machen dürfen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, den Leuten doch im Unternehmen die Entscheidung zu lassen, ob sie sich vor die Kamera trauen oder nicht. Und vor allen Dingen so ein, ich sag mal, so ein Safe Space geben, dass man halt keinen Druck aufbaut. Und Druck aufbauen entsteht immer dann, das haben wir selber auch oft erlebt, wenn man sagt, okay, wir machen zweimal im Monat einen Tag, wo Content produziert wird. Da kommt vielleicht eine Agentur oder unser internes Team und da muss jetzt an 8 Stunden, 3 Stunden Content produziert werden. Dann geht keiner vor die Kamera freiwillig. Mhm. Das muss jeder in seinem Tempo, am besten im stillen Kämmerlein, für sich selber erstmal ausprobieren, dass man sicherer wird.
Ja, und da gehört halt auch ein bisschen Strategie dazu, finde ich. Ne? Also
auf jeden Fall.
Ein Fehler, also ich sag mal, der größte Fehler, den man machen kann, ist in meiner Welt Video nicht zu nutzen. Der zweitgrößte Fehler ist, es einfach planlos zu nutzen. Das heißt, wie du es eben beschrieben hast, ne? Oh, wir haben eine tolle Kamera, wir stellen da Leute hin und die werden jetzt verdonnert und die müssen. Von daher, ich glaube, Sicherheit ist ein großes Thema. Wir wissen aus dem Teambuilding, dass es das absolute K.O.-Kriterium ist, wenn keine Sicherheit da ist. Und von daher würde ich als Unternehmen mir vorher erstmal überlegen, wie bauen wir diesen Safe Space auf, von dem du gesprochen hast? Wie können wir das machen? Und was ist der Safe Space für den Florian, für Norbert, für Sabine, für Klaus? Weil es wird für jeden etwas anderes sein. Und da einfach dieses Sicherheitsthema. Und was ich auch immer wieder merke oder predige, das ist, in Formaten zu denken, in Rastern zu denken, weil es einfach Sicherheit wiedergibt und auch viel vereinfacht, wenn du dir vorher wirklich Gedanken machst, wie bauen wir, ich sage jetzt mal, ein Interview auf als Video, wie bauen wir ein Use Case als Video auf, wie bauen wir eine Erklärsession als Video auf und wie ist unser Raster, wie gehen wir da vor, das gibt viel Effizienz, aber wie gesagt, eben halt auch viel Sicherheit.
Mhm. Absolut. Und beim Safe Space eine sehr schöne Erfahrung, die ich, das ist bestimmt auch schon 2 Jahre her, zum ersten Mal gemacht habe und auch immer wieder als Beispiel nenne, ist bei einem Unternehmen, wo wir auch ein Studio eingerichtet haben und die haben die dann auch danach betreut in der Umsetzung und in Workshops. Und irgendwo so nebenbei meinte ich dann so, naja, also das wird jetzt bestimmt nicht jeder aus der Belegschaft hier schreien und vor die Kamera springen. Mhm. Entschuldigung. Aber eine Möglichkeit, das war so im Kickoff-Workshop, wäre, dass ihr, die ihr euch vielleicht jetzt noch nicht so traut, einfach mal guckt, Freitagnachmittag, 16 Uhr, da ist bei euch wahrscheinlich nicht mehr so viel los im Betrieb. Bucht ihr euch das Studio, schließt die Tür ab, macht, probiert alles aus, was geht, am besten auch zu zweit. Man hat ja immer irgendwie einen Buddy, Arbeitskollegen, Arbeitskollege. Nehmt alles auf, guckt es drüber und löscht es dann. Ne, einfach, dass ihr für euch selber euch ausprobiert und eben nicht, also ich kenne das selber, wir haben das ja als aktive Dienstleister gemacht, dieses du stehst dann, das war für uns auch, war für uns auch absolut kacke, da zu stehen und zu merken, die Leute vor der Kamera, die blockieren gerade völlig, weil die uns nicht kennen. Mhm. Muss man auch erstmal, also wenn ich drüber nachdenke, manchmal so ein Drehtag, das waren manchmal 5 Stunden lang sich miteinander beschäftigen, warm werden, vorbereiten, haben wir mit sehr viel Humor auch gemacht, bis sie so locker waren, ein 5-Minuten-Video zu drehen. Ne, und das kann man sich ja so, wenn man im Unternehmen die Möglichkeit schafft, das selber umzusetzen und dann auch noch die Möglichkeit gibt, dass jemand das unbeobachtet machen kann. Das ist meine Erfahrung noch, deshalb empfehle ich das immer wieder. Eine sehr gute Möglichkeit für einen Safe Space. Wie es im Detail aussieht, alleine, vielleicht mit einem Kameracoach oder so, das ist bei jedem anders. Aber alleine schon zu sagen, ohne Druck, eine Zeit ist Geld, einfach mal die Möglichkeit geben, mach mal. Und wenn es irgendwo eine Ecke im Büro ist, wo ein Smartphone-Stativ steht und man erstmal die Tür abschließt und loslegt, aber halt zu motivieren und zu unterstützen. Und dann hast du manchmal wirkliche Perlen. Also jetzt bei einem Kunden ist es Werkstudentin, wo keiner im Unternehmen auf dem Schirm hatte, dass die vielleicht vor der Kamera interessant wäre. Also klingt jetzt so nüchtern interessant, aber naja, komm, was weiß ich, Lisa, mach du mal. Die performt, es ist unglaublich. Die hat selber nach dem zweiten Video festgestellt, das macht total Spaß. Mhm. Und mittlerweile produziert sie alles selber. Sie steht im Studio, fährt das ganze Studio selber und schiebt da Videos am Laufband raus. Das ist natürlich cool. Eines von vielen Beispielen für Hidden Champions, die du bei dir im Unternehmen haben kannst.
Ja, Naja, und ich sag mal, als ich bin ja von Hause aus Vertriebsleiter, war viele Jahre lang Vertriebsvorstand, wo man dann halt auch mal auf die Wirkung mehr schaut und auf die Zahlen schaut. Und ich versuche immer zu transportieren, welcher Riesenhebel in einem Video stecken kann, weil man eben einfach damit mehr Menschen erreichen kann, weil man eine größere Reichweite erzielen kann, weil man den Vertriebserfolg damit letztendlich steigern kann, wie immer auch der aussieht. Ob das erstmal nur die Aufmerksamkeit ist, um dann in einem weiteren digitalen Nurturing-Prozess in der Marketing-Automation mehr Leads zu generieren oder mehr Bestandskunden zu reaktivieren oder ob es in LinkedIn eine große Reichweite ist. Und da ist der Hebel einfach, empfehle ich immer, C-Level, guckt euch an, welcher Hebel in so einem Format stecken kann, weil es relativiert natürlich auch den Aufwand und die Kosten dann unheimlich.
Mhm. Ja, das Blöde ist, gerade bei uns jetzt noch in den USA, die sind ja schon viel länger dabei und viel weiter, da fehlen noch sehr viele Erfahrungswerte und sehr viele Zahlen. Also ich wurde auch andauernd gefragt, ja, Herr Gübster, dann sagen Sie uns mal in Zahlen, Daten, Fakten, wenn wir jetzt hier 60.000 Euro investieren in so ein Videostudio und Programm, wann haben wir das rausgeholt? Ich kann immer nur sagen, wenn Sie eh schon was machen, das haben wir, ja. Da haben wir Zahlen, was kostet so ein, sag mal, ein Verkaufsprodukt, Produktpräsentationsvideo, Trainingsvideo bis zum mittleren vierstelligen Bereich. 10-12 Monate Studio ist bezahlt. Mhm. Ist der eine Use Case. Ich habe kürzlich beim Kunden einen Use Case, die Details habe ich nicht, vielleicht kriege ich sie mal oder darf ich sie noch nennen, aber nur mal ganz grob die Info bekommen, die nutzen seit 2 Jahren Video in einem bestimmten Format. Und die können anhand ihrer Erfolgszahlen, die haben das wirklich genau ermittelt, können die sagen, dass sie ihren Sales Cycle von 90 auf 45 Tagen reduzieren konnten im Schnitt und mal Faktor 1,5 mehr Abschlüsse erzielen konnten, als jetzt beim normalen, sag ich mal, Hybrid Selling Mischung aus vor Ort sein und halt in der Videokonferenz die weiteren Details zu besprechen. Videokonferenz jetzt als Äquivalent zum Telefoncall. Und das sind schon mal wohl auch belastbare Zahlen, die einen schon aufhorchen lassen.
Ja.
Und das alles nur, weil, und das ist auch ein Thema, du hast es eben schon angedeutet, weil etwas dazukommt, ist nämlich die Emotionalisierung. Das ist was ganz anderes, wenn du jemanden siehst, der als Mensch da ist. Deshalb bin ich auch sehr skeptisch, was mit Avataren, was da für ein Hebel sein könnte, ich weiß es nicht, aber klar brauchst du auch ein Briefing, die bereiten sich ja auch dann vor auf so ein Video. Und sehr viel auch das Thema Wertschätzung. Der hat sich jetzt echt hingesetzt und für mich hier eine Viertelstunde lang unseren letzten Call zusammengefasst. Und seit 10 Minuten erzählt er alle meine Pain Points, meine Probleme. Der hat die alle verstanden. Und geil, am Ende hat er noch eine Lösung dafür.
Ja.
Ne? Und das ist ein bisschen was anderes als ein 10-seitiges PDF lesen, wo du ja viel mehr Energie auch reinstecken musst selber.
Ja. Ja, von daher, ich glaube, die Zeit wird erst noch richtig kommen, weil, wie du sagst, die USA ist da deutlich, wie immer, ist da bei vielen Sachen deutlich voran, eben bei Video auch. Und ich glaube, wir haben da in Deutschland noch viel Luft nach oben, dieses Medium noch mehr kennenzulernen. Und es, wie gesagt, ist nicht damit getan, irgendwie eine Kamera auf irgendwas drauf zu halten, sondern strategisch kennenzulernen, die strategische Bedeutung, den strategischen Hebel kennenzulernen. Und da wird, glaube ich, noch viel kommen.
Wo siehst du die Zukunft oder was siehst du gerade? Gut, die letzten 2 Jahre waren sehr dominiert von KI, parallel auch dominiert von sehr vielen Herausforderungen auf der wirtschaftlichen Seite. Wo siehst du im Bereich Marketing und Sales Zukunftsthemen oder mögliche dominierende Themen?
Ah, ich finde diese Frage immer so schwierig, Florian, weil ich kriege die so oft gestellt. Und ich sag meistens, ich glaube auch jetzt sage ich es wieder, lass uns doch erstmal darüber reden, dass wir das nutzen, was heute da ist. Und weil ich erlebe das heute immer noch, dass Vertriebe mit Papier arbeiten, mit Klemmbrettern arbeiten, dass kein CRM-System benutzt wird. Das Marketing heult bei mir und sagt, Norbert, unser Vertrieb wehrt sich dagegen, mit LinkedIn zu arbeiten. Ich brauche mit so Sachen, was wir gerade machen, hier Podcast, Videoaufnahmen, brauche ich denen gar nicht zu kommen. Wir sind da in Deutschland so schlecht in der Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung im Vertrieb und wirklich ganz bewusst Vertrieb. Das Marketing ist da schon weiter vorne. Wenn ich gerufen werde für Marketing Automation, dann werde ich meistens vom Marketing gerufen, auch wenn es um Vertriebsthemen geht. Und der Vertrieb wehrt sich noch viel zu oft, das zu nutzen, was für uns beide und unsere Bubble schon lange, lange Pillepalle ist. Und ich sag mal, den brauche ich jetzt nicht noch auch mit neuen Zukunftsthemen anzukommen. Ich wäre so froh, wenn das der Vertrieb und das C-Level endlich mal verstehen würde, was man heute schon mit Digitalisierung, mit Video, mit Podcast, mit LinkedIn, mit CRM-System machen kann, mit Automation machen kann. Ich glaube, wir brauchen im Moment nicht nochmal neue Sachen und nochmal tolle, fancy Erfindungen. Boah, es ist alles schon da. Es wäre toll, wenn endlich mal viel mehr Unternehmen das nutzen würden.
Mhm. Bin ich absolut bei dir. Vielleicht habe ich die Frage auch falsch gestellt. Ich hatte im Kopf eher, welches Thema von dem, was vorhanden ist, weil ich glaube auch, es braucht jetzt nicht Neues. Ich hatte letztes Mal ein Gespräch mit jemandem über das Thema VR, ne, 360-Grad-Videos und sowas. Mhm. Ist natürlich spannend, wenn du sagen kannst, das Unternehmen Maschinenbau, ich habe hier eine Riesenanlage, du kannst dich jetzt hier über eine VR-Brille in die Anlage reinklinken, gucken, machen, tun. Das ist aber ein Thema, ich kann es von der Audioseite sagen, um die Jahrtausendwende war der Riesenhype in meiner Branche Surround.
Mhm.
Salopp gesagt, der heiße Scheiß, Surround. Also Leute, ey, die Zukunft ist Surround. Alles wird Surround. Da gab es DVD-Audio, Super-Audio-CD. Michael Jackson war der erste 19, der schon eine Surround-CD im normalen Format, die du mit einem Standard-Dolby-Decoder dekodieren konntest, auf den Markt gebracht hat. Das ist die Zukunft. Da müsst ihr drauf setzen. Nein. Fing schon damit an, dass es gibt so einen schönen Spruch, den sogenannten WAF, Women's Acceptance Factor, der war niedrig, sprich, dass die Frau Gattin zugelassen hat, in Anführungsstrichen, dass im Wohnzimmer 7 Lautsprecher oder 8 Lautsprecher installiert werden. Das hat sich bis heute nicht durchgesetzt. Mhm. Da sieht man mal daran, wie, sag ich mal, so Technologien wurden, eine Branche meint, das ist super und spannend, ja. Und es hat vielleicht auch einen Mehrwert, sich trotzdem nicht durchsetzen. So ein bisschen habe ich das Gefühl bei VR. Und Thema 360-Grad-Videos auch, das ist für viele Leute einfach too much, weil sie das gar nicht brauchen. Ja. Die sind doch gar nicht mal so weit, normale Videos zu nutzen.
Ja.
Deshalb, ja.
Weil in der Theorie, auch in meiner Welt, wenn du heute über einen Marketing-Automation-Prozess redest, dann redest du über eine E-Mail, du redest über eine Landingpage, du redest über eine PDF, über Formulare. Alleine da könntest du mit einer VR-Welt das komplett über den Haufen werfen. Warum soll ich dir ein White Paper schicken, Florian? Ja, hier, komm, du hast eine Brille, ich habe eine Brille, komm mal in meine Welt. Ich zeig dir mal in meiner Welt, wie meine Sensorik funktioniert, wie meine Maschine funktioniert, wie meine Möbelbeschläge, wie meine, keine Ahnung, Schmierstoffe, was auch immer ich verkaufen will. Ich könnte dich mit einer VR-Brille einfach in meine Welt holen und du könntest es sehen. Das wäre im Prinzip, ich weiß, das ist kein Video, aber es ist ein Bewegtbildformat, dann hätte ich dich in meiner Welt im Bewegtbildformat. Wir könnten das schon machen. Die Technik wäre schon da. Nur, ich glaube, ähnlich wie du es beschrieben hast, ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Die Menschen da draußen sind noch nicht so weit, jetzt wirklich Marketing-Automation-Prozesse komplett mit einer VR-Brille zum Beispiel zu durchlaufen. Ich denke mal, das ist schon ein bisschen einfach zu weit, da sind wir noch nicht hinterher in unserem normalen Gebrauch von so Sachen.
Ist ja bei Standardvideo und bei standarddigitalen Formaten ja noch nicht. Also
ja.
Das ist ja, da glaube ich, das dauert auch noch ein paar Jahre und das wird auch noch ein ziemlich bereinigender Prozess werden, weil ich trotzdem immer noch, das sind meistens dann die Mitarbeiter und Mitarbeiter von Unternehmen, natürlich sagen die Entscheider das nicht selber, höre, dass ich da mit Händen und Füßen von der Führungsebene gewehrt wird, irgendwas da zu ändern.
Ja.
Oder sei es der Vertriebsleiter, hat mir letztens wieder einer erzählt, ja, unser Vertriebsleiter, der hat noch 6 Jahre bis zur Rente. Der hat keinen Bock mehr, was zu ändern. Da läufst du gegen die Wand.
Genau.
Das ist es. Also, ich meine, gut, es kann innerhalb der nächsten 3 Jahren sich so ändern, dass er entlassen werden muss, weil die Firma nicht mehr läuft. Dann muss es sich ändern oder die Firma ist auch weg. Aber das ist schon ziemlich krass, wie viel, ich sag's mal jetzt mal ein bisschen böse, ein bisschen Selbstsabotage auch dabei ist aus persönlichen Befindlichkeiten. Und das ist das, was mich am meisten schockiert. Das höre ich sehr oft. Dieses, man selber hat Angst davor. Nicht selten sagen mir auch Vertriebsmitarbeiter oder auch Vertriebstrainer, die in so Unternehmen unterwegs sind, sagen, naja, da ist ein Alpha-Tierchen in der leitenden Position im Vertrieb. Der macht oder die machen das seit 30 Jahren. Die waren die Königinnen und Könige auf der Straße. Und dann heißt es auf einmal, naja, gut, Auto ist jetzt zweitrangig, ja, hier gibt es ein Poolcar, wo du dann mal mit rausfahren kannst. Ansonsten, das Ganze machen wir jetzt digital, effizienter, bringt mehr und. Die sträuben sich dagegen, die haben keine Lust.
Ja. Du, ich habe 2003 ein Unternehmen mitgegründet, PC Visit Software AG. Wir haben Fernwartung gemacht.
Mhm.
Also, ne, und Zugriff auf den anderen Rechner, unter anderem eben auch für die Zusammenarbeit. wir haben das mit unseren Investoren damals, haben wir alle Verträge und so weiter, haben wir online gemacht. Die haben gesagt, boah, wie toll, ich musste jetzt nicht durch Frankfurt mich durch den Stau kämpfen, konnte das online machen. Hey, das ist ja klasse. Was ist passiert? Die haben aufgelegt und haben alle weiteren Termine so gemacht wie vorher. So. Keiner hat es dann so richtig genutzt in der Zusammenarbeit. Aber dann kam auf einmal Corona und siehe da, jetzt auf einmal ist es völlig normal, dass du irgendwelche Meetings per Teams absolvierst. Wer weiß, wo Teams oder Zoom heute wären, hätte es Corona nicht gegeben.
Mhm.
Und ich glaube, dass wir so bei so vielen Sachen fehlt so ein bisschen der Anlass von außen. Na, warum soll ich denn jetzt mit einer VR-Brille das machen? Ich kann doch auch hinfahren oder ich kann doch jenes machen oder dieses machen. Viele Technologien dümpeln weiter, weil von außen der Trigger irgendwie fehlt, die Notwendigkeit fehlt, sie wirklich auch richtig einzusetzen.
Mhm. Ja, das lässt bei mir mit dem Schluss zu, dass es ungeachtet des, sag ich mal, Medienechos auf die aktuelle wirtschaftliche Situation und das mal auch wieder etwas böse, das Gejammer vieler Unternehmen, eigentlich den meisten Unternehmen in Deutschland noch gar nicht so schlecht geht, dass es an die Substanz geht. Weil spätestens, wenn es dir an die Substanz geht, bist du doch eigentlich gezwungen, was zu ändern.
Und ja, solltest du, aber auch da erlebe ich, höre verdächtig oft im Moment, der Vertriebsleiter sagt, wir sollten wieder mehr Cold Calls machen und wir sollten wieder mehr gedruckte Flyer produzieren. Das ist so ein Rückfallen. Oh, das hat schon mal funktioniert vor 30 Jahren. Komm, dann versuchen wir doch lieber das Alte, wo ich mir denke, warum nicht jetzt? Also wenn nicht jetzt, wann dann mit Digitalisierung im Vertrieb anfangen? Also wenn die Not muss anscheinend noch größer werden. Und ja. Dann zu sagen, naja, dann gehen wir halt in Kurzarbeit oder dann sparen wir halt, ist, glaube ich, halt auch die falsche Strategie.
Machen ja jetzt wieder alle, ne? Ich höre es aus allen Ecken und Enden. Marketing kannst du völlig vergessen, läuft gar nichts. Da wird nichts investiert. Das erste ist immer das Training, Fortbildung ist natürlich auch, klar, ich weiß nicht, in welchem BWL-Handbuch steht, wenn eine Krise kommt, wird erstmal Training gespart und dann kommt's Marketing. Aber irgendein schlauer Kerl, der wie so häufig keinen Bezug zur Realität hat, da hat's geschrieben.
Ja.
Es passiert gerade wieder. Also es passiert gerade wieder wie in einer Blaupause, die mal rausgegeben wurde. Und es ist erschreckend. Auf der anderen Seite, das fand ich total spannend, ich hatte eben einen Präsentationscall vor, ich glaube, das waren doch über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines international tätigen Unternehmens. Mein Ansprechpartner, der mich da eingeladen hatte, sagte im Vorfeld, ja, ich will das Thema Video hier im Vertrieb und Marketing nach vorne bringen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da fehlt noch so ein bisschen das Bewusstsein. Es könnte auch sein, dass wir den Rückhalt nicht haben. Er war da neu in der Position und war ein bisschen vorsichtig. Und so sind wir auch da reingegangen. Ich habe mal präsentiert, eine halbe, dreiviertel Stunde, was ist möglich, live gezeigt. Und dann war Fragerunde. Und dann war erstmal kurz Stille, wie immer so. Und dann dachte ich, okay, mal gucken, wann das Aber kommt. Ganz ehrlich, ich hatte von den deutschen Wortmeldungen immer mit einem Aber gerechnet.
Mhm.
Es kam, ich glaube, 10 Personen haben nacheinander Fragen gestellt, keine mein Aber. Es war immer nur, also, das ist ja jetzt nicht die Frage, ob wir es machen, oder? Also es war im Prinzip der Konsens. Dann haben auch welche gerade aus nordischen Ländern, Schweden, Finnland, die haben berichtet, dass sie schon Videokommunikation einsetzen. Das wusste man im Detail dann noch gar nicht. Und sagten, ja, der Erfolg ist überragend. Also das kann ich nur sagen. Und das fand ich ziemlich krass, weil das war vor 2 Jahren, hatte ich ähnliche Situationen noch gar nicht so. Da wurde ich eigentlich danach eine halbe Stunde mit Aber. Mhm. Aber, das ist so teuer. Aber, weiß man, ob die Leute es benutzen. Aber. Also ein bisschen Wandel ist da jetzt schon festzustellen, glücklicherweise.
Ja, ich hoffe, das würde der deutschen Wirtschaft gut tun, wenn wir da ein bisschen mehr nach vorne gucken und Sachen dann auch uns trauen auszuprobieren.
Ja, aber das ist ja genau dasselbe mit LinkedIn auch. Du glaubst gar nicht, in meinem privaten Umfeld, keinem der Unternehmen macht einer was mit LinkedIn.
Mhm.
Das sind welche, die haben einen Zugang, haben ein Konto bei LinkedIn, 50 Kontakte, kein Titelbild, nix. Die lesen meine Sachen und liken das und so, aber selber null aktiv.
Ja. Ja, und jetzt sind wir wieder eigentlich am Anfang angelangt. Ich habe das Gefühl, wenn du den Leuten eine Struktur gibst, ein Framework gibst, einen roten Faden, einen roten Seil gibst, dann trauen sie sich eher. Dann haben sie eher die Sicherheit und das Gefühl, okay, ich habe abgesteckt, wo ich mich bewegen kann. Das gibt mir Sicherheit, das gibt mir ein Framework, das gibt mir eine Guideline und dann traue ich mich auch eher mal so Sachen auszuprobieren.
Mhm. Sehr schönes Schlusswort, Norbert. Ich danke dir vielmals für deinen Input, für die spannenden Beispiele und an alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen hast, in den Shownotes findest du die Kontaktdaten von Norbert. Wenn du Ideen hast, welche Themen, welche Gäste interessant sein können für meinen Podcast, schreib mir einfach an podcast@corporate-studio.de. Und ich sage es jedes Mal, aber ich werde nicht aufhören, es zu sagen. Natürlich freue ich mich auch über Weiterempfehlungen meines Podcasts oder über Rezensionen. Gerne auch hochsternige, sagt man sowas? Keine Ahnung. Bewertungen mit vielen, vielen schönen Sternen. Positiv bei Apple Podcast oder bei Spotify. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.